Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute sind wir bei Josephine und Raso Viel eingeladen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich und fantastisch die Wege jedes Einzelnen zu Sai Baba sind. Lassen Sie sich einfach überraschen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Josephine, lieber Raso, wer von euch beiden war denn zuerst bei Sai Baba? Raso, du, okay. Dann fang nochmal an. Wie kam das damals dazu?
Das war mein 40. Geburtstag. Da hat mir ein Freund zum Geburtstag vom Sai Baba das Buch geschenkt. Und dann habe ich gesagt, ja, danke, das werde ich mir genau anschauen. Und dann habe ich so circa 4 Jahre jeden Tag Babas Sprüche oder seine Argumentationen zu jedem Tag gelesen und die haben mich wahnsinnig beeindruckt und gefallen. Und nach 4 Jahren habe ich dann, ich wusste, dass mein Freund jedes Jahr nach hierher fährt, und dann habe ich gesagt, wenn du das nächste Mal hierher fährst, bitte buch für mich im Flug mit, ich möchte jetzt auch mal dahin und das kennenlernen. Und so bin ich dann das erste Mal 2000 hierher gefahren.
Und?
Ja, es war natürlich ungewohnt für einen Westler, ihn so zu sehen. Andererseits hat man mein Freund schon viel von ihm erzählt gehabt, wie es hier ungefähr abläuft. Also wusste ich ungefähr, was kommt und so. Und Bilder von ihm habe ich ja auch gesehen gehabt und man war ganz ehrfürchtig und hat ihn doch gesehen und hat gehofft, dass man mal auch weiter vorne sitzt, dichter bei ihm sitzt und so. Und manchmal hatte ich dann schon das Glück, dass er relativ nah vorbei ist. Er hat auch ab und zu Leute angesprochen, auch mal in Deutschen, wie er heißt. Der war nicht weit von mir weggesessen und so. Das waren so meine ersten Erlebnisse und es war sehr beeindruckend.
Und Josephine, wann hast du von ihm erfahren oder hast du von Raso erfahren?
Also bei mir war das Gleiche. Ich habe, da wir ja verheiratet sind, hat der Raso eben das Buch geschenkt bekommen. Und ja, aber ich, als das Buch gesehen habe, habe mir gedacht, oh Gott, was ist denn das für ein komisches Geschenk? Also ich konnte damit nichts anfangen, gar nichts. Im Gegenteil, ich habe das eher abgelehnt sogar, weil Babas Äußeres hat mich beängstigt. Ich weiß nicht warum. Es hat mich einfach beängstigt. Ich bin sehr streng katholisch erzogen. Dann habe ich gedacht, oh Gott, wie kann einer behaupten, er sei Gott? Das war für mich wirklich ein kleiner Schock irgendwie so. Und ja, aber irgendwie, ich habe dann auch immer mal so in drin gelesen, also das waren die vom Stepski halt, dann habe ich gedacht, naja, die Worte sind ja eigentlich sehr gut, das ist ja auch nichts anderes, wie Jesus sagt, gell? Und dann ist aber Raso das erste Mal hierher gefahren. Zu der Zeit hatten wir 2 Eheprobleme. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich fahre nicht mit, weil ich sehe keine Veranlassung. Ich würde jetzt nur dir zuliebe mitfahren und da war die Situation zurzeit nicht so in unserer Ehe. Dann habe ich gesagt, ich bleib daheim, fahr du mit deinem Freund. Ja, und dann war der Rasso weg. Es war dann eben so nach Weihnachten, da hatte ich dann viel Zeit zu Hause und habe dann auch meditiert, weil meditiert habe ich schon immer so. Und ja, eines Tages hatte ich dann einen ganz, ganz intensiven Traum von Baba. Also ich würde mal sagen, er war in unserem Schlafzimmer. Ich weiß den Traum auch heute noch genau. Ich habe mir das alles dann auch aufgeschrieben, weil das hat mich schon sehr fasziniert. Weil ich bin aufgewacht und ich habe gedacht, oh, das ganze Zimmer vibriert irgendwie oder so. Es war wirklich ganz spannend. Und als dann der Rasso heimkommen ist nach 2 Wochen und ich habe die Tür aufgemacht, dann habe ich zu ihm gesagt, so, und jetzt fahre dann ich nach Indien. So war das eigentlich, gell? Und ja.
Magst du den Traum erzählen?
Ja, wenn es nicht zu lange dauert, erzähle ich ihn. Das war im Prinzip so, ich saß an einem Flussufer und da war so ein kleines Boot und das war wie so eine Schule am Flussufer, wo dann Schüler saßen und vorne war der Lehrer und der Lehrer war Baba. Und ich saß ganz hinten und ich wollte nicht nach vorne kommen. Und Baba hat dann gesagt, du kommst jetzt hier hin, also nach vorne. Und hat mich so nach vorne genommen und diese ganze Situation und das alles. Also das war dann sehr, sehr schön. Wir sind dann auch in das Boot eingestiegen. Das war ein sehr schöner Traum. Das auf dem Fluss war schönes Wasser. Und ja, aber dann bin ich aufgewacht, weil das war irgendwie so aufregend und ich habe dann echt gemerkt, oh, das Zimmer ist irgendwie anders und das ging mir halt ganz tief so. Ja, das war der Traum.
Er hatte schon die Angel nach dir ausgeworfen.
Ja, irgendwie schon, obwohl ich wirklich nicht wollte, absolut nicht. Ja, und dann war es so, als vom Rasso ein paar Freunde waren ja auch schon hier. Und ich bin jemand, ich habe schon Angst vor Mäuse oder Ratten und solche Tiere. Und dann haben die immer gesagt, wo ich gesagt habe, ach, jetzt fahre ich dann nach Indien. Dann habe ich gesagt, was, du willst nach Indien? Das kannst du nicht machen. Da springen dir die Ratten auf den Rücken und beim Essen. Und was die mir alles erzählt haben, echt schreckliche Dinge. Ich habe wirklich gekämpft mit mir, ob ich jetzt hier hinfahren soll.
Haben die sich lustig über dich gemacht?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das haben die zum Teil echt erlebt. Ich weiß nicht genau wo. Und naja, also ist es jedenfalls so. Und dann habe ich immer überlegt, na, was mache ich jetzt? So, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch in diesem Buch, was der Rasso eben geschenkt gekriegt hat, mal gucken, schlag einfach eine Seite auf, was steht da? Und dann stand eben auf der einen Seite, wer zu mir kommt, wird zigfach belohnt. So. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Ausschlaggeber, ich werde mit Rasso nach Indien fahren. Und dann habe ich gleich zu ihm gesagt, ich fahre aber nicht so lange in den Ashram, weil was soll ich da überhaupt? Aber es hat mich schon gekitzelt, hier hinzukommen und ich wollte mal in mich reinfühlen, ob ich da irgendwas fühle. Ich habe es mir zwar nicht vorstellen können, dass ich irgendwas fühle, wenn ich eventuell in Sai Babas Nähe bin. Habe aber Rasso gleich erzählt, also wenn ich nach Indien fahre, dann mache ich da Urlaub und in Ashram, ja, da fahre ich vielleicht 3 Tage, also länger auf keinen Fall. Und ja, Rasso war dann auch einverstanden. Ich habe dann eine Reise geplant, erst praktisch da an die Ostküste und dann haben wir geplant, Rasso hat dann gesagt, na 3 Tage geht nicht, 1 Woche muss mindestens sein, Ashram. Und dann habe ich mich da ein bisschen widerwillig drauf eingelassen, habe gedacht, okay. Und ich wollte so gerne nach Mysore. Ich habe halt in Reisebüchern gelesen, dann habe ich mir gedacht, oh, ich möchte unbedingt nach Mysore. Aber dann habe ich gedacht, ich wollte auch nach Kerala und. Dann habe ich mir gedacht, das kann ich mir Rasso gar nicht antun, dass ich jetzt noch dahin will und dorthin. Dann habe ich das fallen lassen, den Gedanken, habe gedacht, okay, dann gehen wir halt eine Woche in Ashram, wenn es denn sein muss. Ja, und dann war es so, als wir von Madras hier nach Puttaparthi gefahren sind mit dem Taxi. Das hat ziemlich lange gedauert, 12 Stunden, so ganz schreckliche Straßen waren das da noch. Dann weiß ich noch gut, die letzten 3 Stunden ungefähr, bevor wir hier in Puttaparthi ankamen, da habe ich total zum Heulen angefangen. Ich wusste nicht, warum. Der Taxifahrer war schon ganz nervös, weil der gedacht, das ist, weil er einen Weg nicht gefunden hat. Und mir war es halt unerklärlich, gell? Das war so das allererste Empfinden hier, als ich hier näher nach Puttaparthi gekommen bin. Also total, schon mal 3 Stunden total heulen. Und dann, ja, am nächsten Tag, als wir hier waren, Rasso wollte dann, als wir angekommen sind, für eine Woche eben, haben wir uns im Ashram ein Zimmer genommen, wollte das bezahlen. Und dann haben die gleich gesagt, nein, nur 3 Tage. Ich habe dann schon geschmunzelt, weil ich wollte ja nur 3 Tage. Und er hat sie dann aufgeregt, ja, wieso jetzt die wieder, also kann man doch eine Woche gleich, nein, nur 3 Tage. Und dann das erste Mal zum Darshan, kann ich mich erinnern, habe ich mich auf diese, so seitlich, wo jetzt immer die alten Frauen sitzen, auf diese Bank da gesetzt, da konnte ich mich hinsetzen, nicht am Boden. Und also ich muss echt sagen, das war dann sehr beeindruckend, weil neben mir war eine Schweizer Ärztin und die hat mich sofort gefragt, könntest du dir vorstellen, hier ganz zu leben? Dann habe ich gedacht, ups, hoppla. Und dann, als Baba kam, das war schon ja sehr beeindruckend und ich habe dann auch die ganze Zeit geheult. Also es war echt schrecklich, ich konnte meine Tränen gar nicht stoppen. Aber ich wollte ja nicht nach vorne. Also ich habe mir gedacht, oh ja, nicht nach vorne, ich bin schon eher hinten sitzen.
Wie im Traum.
Ja, eigentlich wie im Traum so irgendwie. Naja, und so ging das halt, aber ich kann jetzt nicht sagen, also es war schon was da, aber es war nicht so, dass ich dann Swami gesehen habe und gedacht habe, wow, das ist es jetzt. Ich wusste gar nicht, was so passiert. Es waren einfach diese Tränen halt ununterbrochen da. Und dann war es so, das war dieses Jahr 2001, als Swami das Hospital in Whitefield eingeweiht hat. Und drum durften wir keine Woche bezahlen, weil Swami ist nach Whitefield. Und das wusste man nicht, wann er geht.
Und dann wurde der Ashram zugemacht immer.
Genau. Und dann, ich habe ja eine Reise gebucht, schon in Deutschland mit einem indischen Reisebüro. Da hatte ich auch schon ein Taxi gebucht vom Puttaparthi nach Bangalore. Gell? So wollte man an Flughafen, genau. Und dann ja, hieß es ja jetzt, Swami geht jetzt da nach Whitefield. Und dann haben wir überlegt, ja, wann gehen jetzt wir, was machen wir, jetzt haben wir ein paar Tage Luft. Dann haben wir entschieden, wir rufen da an bei dem Reisebüro und sagen, ob sie uns das Taxi ein bisschen früher schicken können. Dann haben wir uns entschlossen, eben auch nach Whitefield diese Tage noch zu gehen. Und das haben wir dann auch gemacht und es war dann total nett, weil wir haben unser Taxi gebucht, wir wussten wirklich nicht, wann Swami jetzt dahin geht oder so. Und wir sind dann, glaube ich, so ein paar Autos vor Swami gefahren und es war so süß, alle Leute haben auf der Straße gewunken, also nicht für uns, für Swami, der dann kam, aber es war ein total schönes Erlebnis so. Und als wir dann in Whitefield waren, war es einfach so, dass Swami ja nur am Morgen da war und dann ist er verschwunden, eben um das Hospital einzuweihen da in Whitefield, war da wohl beschäftigt. Und dann unser Freund war eben auch dabei, der hat dann gesagt, wisst ihr was, ich fahre jetzt dann nach Mysore. Wenn Swami nicht da ist, könnten wir uns doch ein Taxi nehmen, nach dem Darshan in der Früh fahren wir nach Mysore, bleiben eine Nacht über Nacht und fahren wieder zurück. Dann vermissen wir halt einen Darshan. Und natürlich, ich war ja wirklich kein Society-Devotee.
Nach Mysore wolltest du eh.
Genau, und ich wollte ja nach Mysore. Und dann habe ich mir, es hat mir dann schon sehr gut gefallen, weil ich mir dann gedacht habe, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich komme hierher und irgendwie werden meine Wünsche erfüllt, die ich mir selber nicht erfüllt hatte. Ja, und dann sind wir nach Mysore gefahren. Das war dann sehr schön und ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Mirakelplatz heißt. Da sind wir als erstes hingefahren. Dieses Waisenhaus, wo da am Fluss ist. Das war eigentlich dann meine erste Begegnung mit Mysore. Nicht dieser Palast, den ich sehen wollte, sondern eben, also Swamis Haus sozusagen irgendwo, gell? Wo dann das Amrit kommt und so. Also
habt ihr das auch selber erleben dürfen?
Ja, wir haben das gesehen. Das ist so, wie bei uns würde man sagen, eine kleine Kapelle. Und da war damals dieser Priester, der ja angeblich mal ein ganzer misslungener Mensch war, oder also war ein Krimineller früher war und den doch Swami dann verwandelt hat und gesagt hat, du musst jetzt hier auf die Schüler achten, ich vertraue dir das alles an. Ja, und der legt dir dann in die Hand diese Medaillons, da ist auf der einen Seite Swami und oder Shirdi.
So kleine Löffel sind es. Genau. Mit Abbild von Shirdi, Jesus und von Swami drauf. Und den legt er da in die Hand rein.
Löffel, keine Münze.
Den Löffel, ja. Und der Löffel ist gefüllt, den taucht er zuerst in das Amrit, oder der ist gefüllt mit dem Amrit. Und dann sagt er, macht die andere Hand auf und legt ihn darüber. Und es fließt aus dem Löffel ununterbrochen, das sind ganz kleine Löffel, ununterbrochen das Amrit raus. Es ist unerklärlich, weil das nicht aufhört zu fließen und es ist ja keine Verbindung da. Und es ist wirklich interessant. Und dann gibt er dem Nächsten und es fließt immer weiter und er geht nie wieder ins Gefäß oder so. Es kommt immer Amrit raus aus dem Löffel.
Ja, es ist ja, ich denke mal, es ist nicht nur beeindruckend, sondern so als aufgeklärte Europäer. Was geht da so im Kopf von jemandem vor, der das miterlebt?
Ja, man kann es nicht begreifen. Man glaubt wirklich dann langsam an ein Wunder oder so und sagt, das sind ja auch kleine Löffel. Also es ist auch mit einem Trick nicht zu machen, wo die viele Flüssigkeit herkommt. Also man glaubt dann wirklich an ein Wunder eigentlich. Und unten am Fluss hat es ja dann diesen, wo damals der Shirdi, der hat ja an der Stelle gehalten, drum ist es ja auch ein heiliger Platz und ist dort ans Ufer getreten, aus dem Boot ausgestiegen. Damals der Shirdi Baba noch und da ist so, wo sein Fußabdruck drauf ist, auf so einer Säule und die riecht immer nach Jasmin. Und da haben wir dann, das haben uns Freunde schon gesagt, nimmt ein Seidentuch mit und tut das da drauflegen und dann habt ihr immer den Jasmingeruch. Und den haben wir dann da draufgelegt und schön gerieben, schön nach Jasmin und haben wir in eine Dose getan. Und der, nach Jahren hat es immer nur nach Jasmin gerochen, wenn man dieses Tuch ausgepackt hat.
Das ist auch eine heilige Shirdi-Stelle
da mit anderen. Und da gab es dann auch vom Swami waren ganz viele Bilder, so hinter Glas. Und da konnte man dann sehen, wie das Vibhuti ständig wächst da drin. Und unten rausgefallen ist, also da hat man auch ganz spezielles Vibhuti dann bekommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit der Münze. Er hat uns doch auch eine Münze in die Hände gelegt. Also keine Münze, ein Medaillon. Und entweder war es Shirdi, Swami oder Jesus.
Ja, das war der Löffel, wo oben am oberen Ende war dieses Medaillon mit diesen drei Gesichtern. Mhm. Und aus diesem Löffel ist dann immer dieses Amrit rauslaufen. Das war so.
Ja, ich kann mich noch erinnern, bei mir war es jedenfalls Swami. Und da war ich sehr überrascht, dass das nicht Jesus war. Muss ich ehrlich sagen, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Das war bei mir, was man gesehen hat, war ein warmes Gesicht. Und also das war schon sehr beeindruckend. Ja, und dann sind wir in diesen wunderschönen Mysore-Palast gefahren, also den ich bis heute liebe. Also der ist so schön, kann ich jedem nur empfehlen. Schöner wie Taj Mahal für mich. Also ich würde jedem Indienreisenden empfehlen, nach Mysore zu fahren.
Die haben den dann in der Nacht am Sonntag, glaube ich, gell, beleuchten die den mit Tausenden von Lichtern. Und es schaut so gigantisch aus, wenn man davor steht. Da kann man dann reingehen, da gegen ein geringes Entgelt. Und dann sieht man den, wenn die Lichter angehen, geht ein Wow durch die ganzen Leute durch. Und es schaut wirklich toll aus, ja.
Für wen ist der mal gebaut? Habt ihr eine Ahnung?
Das war für, wie hieß er denn? Raju. Der ist gebaut worden 1400 Novas irgendwie, glaube ich. Und der ist auch dieser Maharaja, der war, glaube ich, der, wo am längsten gegen die Engländer gekämpft hat. Und die Familie, die hat, glaube ich, schon immer noch Rechte auf diesen Palast da. Und die haben den ziemlich freigegeben und der Palast wird sehr gut in Schuss gehalten, würde ich sagen. Also es ist wirklich ganz, ganz schön zum Anschauen. Muss man unbedingt mal hinfahren.
Wie weit ist es ungefähr von Puttaparthi entfernt?
Also wenn man jetzt nach Bangalore fährt und dann von Bangalore mit dem Zug sind es so 3 Stunden, also 5 Stunden in etwa von hier ungefähr. Auf jeden Fall, das war unglaublich schön. Swami hat mir diesen Wunsch erfüllt. Ich war im Mysore, ich war total happy, gell?
Om Namo Bhagavate.
Mei, und damals, das, was ich nie vergessen werde, also meine erste Liebe in Indien, das waren diese Bäume, diese uralten Bäume. Da war so eine Allee oder die Straße nach Mysore, das ging kilometerweit. Diese ganz großen Bäume links und rechts der Straße, die dann oben zusammenkommen sind. Also wirklich die Bäume, in die habe ich mich sofort verliebt. Das war so mein Ding irgendwie. Naja, auf jeden Fall, dann waren wir wieder zurück in Whitefield. Und dann am nächsten Morgen, wo wir halt wieder da waren, sind wir natürlich wieder zum Darshan gegangen. Und das war ja mein erstes Jahr hier. Und mit dem Anleinen und das alles war mir nur ein bisschen fremd. Und ich wusste nur, ja, man sitzt sich in die Reihe und der Vordere zieht eine Nummer. Und je nachdem, wie die Nummer ist, in die Reihe kommst du halt dann bei Swami. Und ich habe damals, ich kann mich gut erinnern, so ein kleines Engelsbuch dabei gehabt, wie so für Kinder. Habe das gelesen, weil ehrlich gesagt, so hundertprozentig, ich war halt einfach nicht so ein Devotee wie vielleicht andere. Und dann bin ich da gekommen in der Früh, habe mich irgendwo in so eine Line gesetzt und dann hat die Seva da herkommen und hat schon wieder geschimpft, nein, nein, nicht hier, du sitzt hier. Dann habe ich mal gedacht, okay, dann sitze ich halt hier, ist doch mir egal. Ist jetzt so irgendwie, habe ich mich da hingesetzt, dann war ich gerade gesessen, dann hat die gesagt, get up, so, dann haben wir gedacht, was ist jetzt schon wieder hier passiert, weil ich meine, diese Spielregeln kannte ich alle nicht so. Und dann war es wirklich so, ich war in der ersten Line und ich wollte aber nicht in die erste Line.
Ach ja, genau, du wolltest ja mal nicht, ja.
Ich wollte nicht in die erste Line. Und dann war es noch ganz schrecklich damals für mich. Heute würde ich sagen, juhu, aber damals, ich kann mich gut erinnern, da war der Mittelgang, rechts waren die Männer, links waren die Frauen und ich war ganz vorne in der vordersten Reihe, ganz an der Ecke außen. Und damals ist Swami wirklich auch noch gegangen. Und dann, als Swami kam, ging er immer diese Ecke auf und ab, immer vor mir auf und ab. Und ich wollte ihn nicht anschauen. Ich habe immer nach unten geguckt.
Und warum?
Ich hatte wirklich irgendwo Angst vor Swami. Ich habe irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, er hat mir irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wenn man so christlich erzogen ist, da gibt es auch den Satz, du sollst keine fremden Götter neben dir haben. Und ich kam mir da so vor, ich kann mich niemand anderem hingeben wie Jesus. Und also ich wollte wirklich nicht, aber es war echt witzig. Ich saß da und habe immer nur Swamis Füße angeschaut. Immer. Und wahrscheinlich wollte er, dass ich ihn anschaue. Ich habe ihn nicht angeschaut. Ich habe immer nach unten geschaut. Nur mal so ganz vorsichtig nach oben, wieder nach unten. Aber also irgendwie war es auch sehr schön. Also ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war auch ein sehr schönes Erlebnis. Und ja, ich kann nur sagen, das war jetzt so das erste Mal hier. Und wenn ich es jetzt so sagen soll, es wurde dann jedes Jahr ein bisschen mehr. Also erst wollte ich nur 3 Tage, dann habe ich gedacht, naja, stimmt schon, 10 Tage wären schon ganz gut hier zu bleiben. Und also so sind wir dann all die Jahre immer kommen. Erst dann 10 Tage, dann mal 3 Wochen, dann mal 4 Wochen, so hat sich das gesteigert. Und Swami hat mich so ganz langsam, so ganz sanft, mit so ganz kleinen Wundern, also für mich war das ein Wunder, weil er musste das gewusst haben, dass ich nach Mysore wollte und die 3 Tage und ich wollte nicht vorne sitzen und saß dann doch ganz vorne. Also und solche Dinge hat er immer gemacht, jedes Jahr. Also sind immer Dinge passiert, die ich mir gedacht habe, ja, das gibt's eigentlich nicht. Und vielleicht soll ich das jetzt nur kurz erzählen. Also nach dem, es war glaube ich das 8. Jahr, als wir hier waren, das war dann dieser Geburtstag, als Swami diesen 1000. Vollmond gefeiert hat. Also ich habe mich da immer nie so ganz interessiert für Daten. Und da waren wir vorher auf die Philippinen, bei so philippinische Heiler. Und es war auch schon so ganz fantastisch, als wir da weggeflogen sind. Da waren im Tag zuvor das Meer, das war total orange-rot, der ganze Himmel war orange-rot. Und naja, vielleicht soll ich das auch nur ganz kurz erzählen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel. Wo, als wir da waren, auf den Philippinen, das war, weil Rasso eben da die Diagnose Krebs bekommen hat und er lebt in 3 Monaten nicht mehr, was jetzt 11 Jahre her ist und so. Drum sind wir eben da auch hingefahren. Und der das geleitet hat, der war auch sehr, sehr christlich. Genauso ängstlich wie ich am Anfang, als ich hier hinkam. Und als er erfahren hat, dass wir nicht mit nach Hause fahren, sondern hier noch nach Puttaparthi gehen, dann hat er mich eingeladen, ich soll zu ihm kommen, er will mit mir sprechen. Und dann hat er gesagt, das ist ganz schlecht, wenn ihr da noch hingeht und du weißt nur Jesus und. Aber zu der Zeit, würde ich mal sagen, hat mein Herz vielleicht so 75% Swami gehört. So, also noch nicht 100%ig, aber es war schon eine große Liebe inzwischen so zum Swami. Dann habe ich mit ihm diskutiert und habe gesagt, nee, also wir gehen nach Puttaparthi, das ist für mich stimmig und wir diskutieren jetzt nicht mehr. Ich spüre deine Ängste und ich kann die Ängste verstehen, habe ich gesagt. Genau die gleichen Ängste, die sind auch in mir gewesen und sind auch immer noch ein bisschen da. Dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt gehen wir 2 schwimmen. Hier ist so schön, unser letzter Tag, ich gehe jetzt schwimmen. Dann gehen wir an den Strand. Dann kommt eine Frau, die war auch in unserer Gruppe und hat ein ganz großes Shiva-Bild, kommt mir entgegen und sagt, dieses Shiva-Bild ist soeben aus die Wellen gekommen am Strand.
Die sind ja nur Christen auf die Philippinen und da kommt das Shiva-Bild, ein großes, aus dem Meer raus, am Strand.
Ja, ein wunderschönes Shiva-Bild, so, also ganz toll. Und dann, also als Winfried hat der Leiter geheißen von unserer Gruppe, als er das gesehen hat, der war in Panik. Dann hat er zu der Frau gesagt, schmeiß das sofort zurück ins Meer, das ist so quasi Teufelswerk und so. Ich habe nur geschmunzelt und habe ihn so angeschaut und ich habe zu ihr gesagt, schmeiß es ja nicht zurück ins Meer. Das ist jetzt dein Heilungsbild, weil die war sehr krank, auch die Frau. Ich habe gesagt, schmeiß es nicht zurück, das ist für dich ganz persönlich. Und die war total glücklich, weil ich wusste in dem Moment, das Bild ist von Swami, weil ich habe über Hinduismus und alle diese Dinge mit ihm vorher diskutiert und dann kommt genau dieses Bild. Na, und dann, ich bin ins Meer gegangen und Winfried ist ins Meer gegangen. Ich bin geschwommen, er ist geschwommen. Ungefähr nach einer Viertelstunde schwimmt er auf mich zu und sagt zu mir, Josephine, jetzt weiß ich, warum da ein Shiva-Bild kommt. Du weißt doch, da war der Tsunami. Und seit Tsunami schmeißen die Fischer immer Heiligenbilder ins Wasser um das Meer, um dass es nicht mehr tobt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja wunderbar, aber in einem hauptsächlich christlichen Land ist es schon sehr verwunderlich, wenn da gerade in dem Moment, wo wir drüber diskutieren, ein Shiva-Bild aus dem Meer kommt. Für mich war das klar, wo es herkommt, also ganz sicher. Und eben dann am Abend war dieser Himmel, ich habe noch nie so einen Himmel gesehen, also du wusstest nicht, wo fängt das Meer an, wo hört der Himmel auf. Es war wirklich, Also alle haben Fotos gemacht, wie verrückt. Also ich auch, weil sowas Schönes habe ich noch nie gesehen, alles orange und so. Und ich wusste, mein, das ist Swami, gell? Habe ich mir gedacht, naja, Swami freut sich, dass wir kommen. Und dann, als wir hier ankamen, ich habe gedacht, es ist eine ruhige Zeit. Wir waren noch nie im November da, aber dann war genau da das mit diesem goldenen Wagen. Es war Miss tausendster Vollmond und ach, sein Geburtstag und alles. Es war ein ganz schönes Erlebnis auch, muss ich sagen. Und dann, an Swamis Geburtstag, wollten wir zwei, wir haben damals beim Dr. Rao, also außerhalb vom Ashram gewohnt, dann wollten wir in Ashram gehen. Und dann standen da so viele Schuhe vom Ashram, den ganzen Buddha Party entlang. Dann hat Rasso gesagt, du, wir gehen jetzt nicht in Ashram, ich bin ja nicht wahnsinnig. Also. Und dann haben wir entschlossen, dass wir einen ganz gemütlichen Tag machen und in den Ananda Forest gehen. Also das ist außerhalb, den haben, glaube ich, zwei Australierinnen gepflanzt, diesen Wald, also wunderschön. Und die haben da so Biofelder. Und dann sind wir da hingekommen, dann war kein Mensch, die Australierinnen waren nicht da. Nur die Arbeiter waren da, die halt da auf dem Feld gearbeitet haben. Meint, dann lagen da so schöne, ich weiß gar nicht, was das war, so schöne große Blätter, die wie eine Schale waren. Und es lagen auch von den Frangipani-Bäumen so schöne Blüten am Boden. Ach, und dann habe ich dieses ganze Blatt so schön gefüllt mit Blüten. Und dann sind wir mit unserem Tuk-Tuk zurückgefahren nach Puttaparthi und wollten hier nur was essen. Und dann war es so 2 Nachmittag. Dann sind wir am Ashram vorbeigelaufen. Schuhe waren immer noch viele außen gelegen. Aber Rasso hat so neigespitzelt in Ashram und hat gesagt, du, da sind jetzt gar nicht viele Leute, da könntest du jetzt gut reingehen, wenn du willst, bei der Frauenseite.
Zu den Schuhen muss man den Hörerinnen und Hörern, die noch nicht zu Festtagen da waren, erklären, wenn dann, na sagen wir mal, 30.000 Menschen nachher ihre Schuhe wieder suchen, dann ist das schon ein Erlebnis beim bloßen Zuschauen, ohne dass man bisher seine eigenen Schuhe gesucht hat. Ne?
Die Straße war bestimmt 1,5 Meter hoch, schwarze, die haben immer nur so billige schwarze Schuhe gehabt, einen Tag mit schwarzen Schuhen auf der Straße außerhalb vom Ashram, der pure Wahnsinn.
Dann finden wir deinen Schuh nachher wieder. Ne?
Tage danach sind immer noch die Schuhe rumgeflaggt, zum Großteil. Wahnsinn.
Wenn Sie Ihre eigenen Schuhe suchen, dann sind Sie ja nicht zimperlich und trampeln auf all den da liegenden Schuhen herum, die vorher vielleicht paarweise schön zusammengestellt waren. Und dann fliegt das alles auseinander.
Da muss ich einfach irgendwelche Schuhe nehmen, weil nichts anderes mehr. Und viele haben dann keine genommen und dann sind die tagelang nur auf der Straße rumgeflaggt und so. Also horrible, wie das ausgeschaut hat, aber auch lustig. Ja.
Naja, bevor ich jetzt weiter erzähle, muss ich aber noch sagen, in der Nacht vor diesem Geburtstag, da habe ich auch ganz stark mit Swami kommuniziert. Und da habe ich zu Swami gesagt, also ich weiß nicht, wie du das jetzt gemacht hast, aber jetzt gehört dir mein Herz zu 100%. So, also es war wirklich so. Also da war dann, also es hat wirklich, ja, 8 Jahre gedauert. Aber dann war diese, also da hat sich das Blatt komplett gedreht irgendwie so. Das war diese Nacht vor dem Geburtstag. Ja, und dann eben, wir kamen da zurück. Ich hatte die schönen Blumen immer noch. Und ja, ich war hier eigentlich immer wie ein Kind, habe mich nicht mit den ganzen Spielregeln beschäftigt. Und ja, ich bin dann in den Ashram gegangen und bin hinter Swamis Haus vorbeigegangen, bin zu den Sevadals, die vor seinem Haus immer stehen, vor seinem Eingang hingegangen und habe gesagt, Swami hat heute Geburtstag, ich möchte ihm diese Blumen bringen. Also halt, jeder, der hier war, der weiß, dass man Swami nicht einfach persönlich besuchen kann. Aber es war so ganz naiv von mir. Dann haben die mich so angeschaut, haben so ein bisschen gelächelt und haben gesagt, na, das ist nicht möglich so. Und ja, du kannst ja die Blumen irgendwo hinterm Haus ablegen oder so. Na, das habe ich dann gemacht, bin ich zurückgegangen um das Haus rum, habe die Blumen wirklich hinter Swamis Haus gelegt und habe zu ihm gesagt, Swami, dieses sind deine Blumen und jetzt gehört, also das Geburtstagsgeschenk ist, mein Herz gehört dir jetzt voll, das ist mit den Blumen dabei. Und dann saß ich mich da hinterm Haus auf die Stufe, man kann sich da immer so schön hinsetzen, da sitze ich übrigens sehr gern, auch bis heute oft mal. Und da saß ich mich dann hin und habe gedacht, okay, ich gehe da nicht rein, weil da geht's ja nach, wenn wieder Darshan ist, da sind so viele Leute wieder. Ich sitze jetzt eine Zeit lang hinter das warmes Haus, bleib da sitzen und wenn so viele Leute kommen, dann gehe ich wieder, habe ich gedacht. Habe da meditiert eine Zeit lang. Als ich dann irgendwie wieder meine Augen aufgemacht habe, saßen da lauter Frauen in weißen Saris, wunderschön, und mit Südafrika-Tüchern. Dann schaue ich die alle so an, links und rechts, und sage, was ist das hier? Dann hat die gesagt, ja, wir sind Südafrika-Gruppe und wir bekommen einen speziellen Platz an Swamis Geburtstag jetzt. Dann habe ich die so angeschaut, habe gesagt, ja, sehr schön. Dann saß ich wieder, habe meine Augen zugemacht, Und dann hatte ich echt das Gefühl, dass Swami gesagt hat, du kommst auch zu meinem Geburtstag. Ich wollte aber gar nicht. Ich hatte einen uralten Ponchavi an, einen bunten, kein Kissen und ich sitze da gar nicht so gern ohne Kissen am Boden. Wieder die Augen zugemacht, kann das sein? Doch, hab wieder den Impuls gekriegt, du kommst zu meinem Geburtstag. Dann sage ich zu der Frau neben mir, kann ich mit euch mitgehen in der Gruppe? So, dann schaut die mich an und sagt, nein, du musst gleich angezogen sein wie wir und den Schal haben, den Südafrika. Und dann habe ich gesagt, naja, ist egal, ich habe das Gefühl, Swami möchte, dass ich mit euch mitgehe. Und es kann ja nichts passieren, wenn ich mitgehe, wenn die Sevadal sagt, ich kann jetzt nicht rein, dann gehe ich halt, ist mir völlig egal. So, Swami möchte, dass ich komme. Und die hat nur geschmunzelt und gesagt, Und dann, als es soweit war, dass die ganze Gruppe aufgestanden ist und wenn man eben zum Darshan geht, also wenn man in den Tempel geht, das sind ja die Sevadals, die alle abtasten, ob man nichts dabei hat. Und eben mit diesen Gruppen, dass du zur Gruppe gehörst, musst du immer gleich angezogen sein. Und dann hatten zwei, das waren ungefähr, ich glaube, das waren schon so 30, 35 Frauen, dann hatten zwei von diesen Frauen diesen Schal, das war nur so ein Tuch mit dem Südafrika-Zeichen drauf, hatten das nicht um. Dann hatten die Sevadals die nicht reingelassen mit der Gruppe. Dann sagt die Frau zu mir, dreht sich um vor mir und sagt, du hast null Chance mit deinem bunten Ponchavi. Du kannst nicht mit uns kommen. Dann habe ich gesagt, mir egal, Swami will, dass ich komme. Ich bleibe jetzt da, bis die mich, ich weiß nicht, ich war so sicher, dass das klappt. Dann bin ich wirklich dran gekommen und es war wirklich, wie wenn ich unsichtbar gewesen wäre. Die Sevadal hat null zu mir gesagt. Die hat nur so geh weiter, weiter. Und es war unglaublich. Ich saß dann an diesem Nachmittag, ohne dass ich mich stundenlang irgendwo angeleint habe, total relaxed mit dieser Südafrika-Gruppe da vorne an Swamis Geburtstag, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber es ist halt so passiert und dann habe ich gedacht, schau, das ist wirklich, Swami hat gewusst, dass ich ihm mein Herz geschenkt habe und ja, und solche Dinge sind mir eigentlich sehr, sehr oft passiert und von daher konnte ich dann nach vielen Jahren, also ich wusste immer nicht, wie soll ich Swami definieren, was ist Swami, was soll ich sagen, wenn mich Leute zu Hause fragen. Ich habe dann immer gesagt, also für mich als Christin ist Swami, oder ja, war für mich wirklich wie die Reinkarnation von Jesus. Also das habe ich für mich immer so, vielleicht sogar mehr, weil es kann nicht sein, dass irgendjemand alles weiß, wer weiß alles. Und das war Swami. Also es muss einfach was ganz Großartiges sein, sage ich mal so. Und
in welcher Gegend hast du gewohnt?
Bei München.
Und wie haben die anderen reagiert, wenn du gesagt hast, Reinkarnation von Jesus, weil eigentlich, ich glaube, im Christentum glaubt man auch nicht an die Reinkarnation, oder?
Nee, glaubt man nicht, aber ich habe da dran schon geglaubt, seitdem ich vielleicht ein kleines Kind war. Also da habe ich schon ganz viel diskutiert zu Hause und so. Also da war ich immer schon ein bisschen anders. Also ich habe immer schon dran geglaubt. Aber ich sage auch immer, heute betet man ja auch in der christlichen Kirche immer, dass Jesus wiederkommen möge. Und ich habe schon sehr oft gesagt, wenn man irgendwie was so mit Freunden oder so war, habe ich gesagt, was würdet ihr jetzt sagen, wenn es wirklich jemand gäbe, der sagt, ja, ich bin es, dann, ich glaube, dann, ja, würden die meisten das nicht akzeptieren, aber ich habe es ja am Anfang auch nicht akzeptiert, muss ich sagen. Nur durch eigene Erfahrungen, die so jedes Jahr hier passiert sind, so mit mir und Swami, weiß ich jetzt, also ich weiß es ganz sicher, das war mir nicht irgendein Mensch, ein normaler war, sondern dass er einfach ja, was ganz, ganz Großes einfach ist. So.
Aber zu sagen, ich bin Gott, das ist ja auch immer noch eine Stufe mehr, als es ist eine Reinkarnation von Jesus.
Ne? Ja, das ist immer noch eine Stufe mehr. Und ja, muss ich jetzt auch sagen, manchmal konnte ich das sagen, es war mir ist Gott, manchmal konnte ich es auch nicht sagen. Ich habe dann immer gesagt, es war mir ist das Höchste hier so irgendwie, es war mir weiß das auch, weil wenn deine Erziehung so ausgerichtet ist, Gott ist unsichtbar, kann man nicht sehen, eigentlich, aber jetzt weiß ich eben, Gott ist alles und jeder Glaube, eigentlich es gibt keinen Unterschied und ja, diese Erziehung nur auf das eine, ja, das ist vielleicht gut. Also ich denke, ich habe sehr gute Wurzeln dadurch bekommen, so im Glauben. Aber ja, habe dann eben jetzt aus eigenen Erfahrungen schön langsam erfahren dürfen, es ist alles eins. Und ja, das hat mir, es war mir ganz, ganz langsam und ganz behutsam gezeigt. Und darum, ich sage heute immer, Swami ist, also hierher zu kommen und das alles so zu erleben, das ist wirklich das größte Geschenk in diesem Leben für mich. Also hätte nicht besser passieren können. Naja, jetzt habe ich so viel erzählt, gell?
Ja, Josephine, das macht nichts, das ist ganz wunderbar, das freut mich.
Sai prema sa you will find me sa.
Leider ist jetzt eine Stunde gerade zu Ende und Rasso ist noch nicht so viel zu Wort gekommen. Das wollen wir dann in der nächsten Stunde nachholen. Für heute verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger. Ich hoffe, Sie sind auch bei Teil 2 mit Josephine und Rassophil wieder dabei. Sai Ram.
Sigh, my sigh, sigh.